Ich heiße Sie herzlich willkommen zum Podium, zum Referat von Poitera, betriebliche Sozialberatung, zum Thema Massenentlassung. Ein Thema, das leider interessiert, bewegt in der heutigen Zeit, wo man aber einiges unternehmen und im Vorfeld erfahren kann, um den Prozess lindernder, besser zu gestalten. Zum Schauen zum Beispiel, dass die wichtigsten Arbeitskräfte nicht zuerst abspringen nach einer schlechten Nachricht. Zum Schauen, wie der Prozess sorgfältig gestaltet werden kann, um im Nachfeld nicht in die Schlagzeilen zu geraten. Doch zuerst ganz kurz zu Poitera, der betrieblichen Sozialberatung. Im Zentrum von der Arbeit von den Sozialarbeitenden in den Unternehmen steht Arbeitsleistung erhalten und Arbeitsleistung wiederherstellen. Betriebliche Sozialberatung bietet Unterstützung von allen Mitarbeitenden bei sozialen Problemen, bevor die Arbeit darunter leidet. Also ganz eine wichtige präventive Massnahme. Mit über 100 Unternehmen mit 50'000 Angestellten in der gesamten Schweiz sind wir an 23 Standorten in allen Landesteilen vertreten. Wer bei der Poitera schafft, hat ein Diplom in sozialer Arbeit und langjährige Erfahrung in dieser Tätigkeit. Wir unterstützen im Bereich familiäre Fragen, Training, Scheidung, Betreuung von älter werdenden Leuten. Ihr wisst, der demografische Wandel wird uns noch einige Veränderungen auch bringen. Wir sind eine Anlaufstelle, wenn zum Beispiel eine Mitarbeiterin immer wieder angerufen wird von ihrer zunehmend dementen Mutter. Die Mitarbeiterin weiss nicht, ist jetzt Gas abgestellt zuhause oder die Mutter hat vergessen, dass sie gerade vor 5 Minuten schon die Mitarbeiterin angerufen hat und sie erneut stört am Arbeitsplatz. Also immer Themen, die die Arbeitsleistung beeinträchtigen. Das ist auch der Grund, warum die Firmen die betriebliche Sozialberatung eingeführt haben, weil sie sagen, es ist günstiger, professionelle Beraterinnen und Berater zu zahlen, wie die Folgekosten zu tragen. Ihr wisst, Problem belastet. Man ist häufiger mit dem Kopf abwesend, man hat zum Teil Fehlzeiten, ist vermehrt krank. Das hat wirtschaftliche Folgen, das kann vermieden werden. Wir sind auch die Anlaufstelle bei Problemen am Arbeitsplatz, sei das Stress, sei das Überforderung, aber sei das auch ein Konflikt mit dem Mitarbeiter, Mitarbeiterin und dem Vorgesetzten, wo wir Mediationen machen oder im Einzelgespräch Verhaltensweisen können anschauen können. Darunter fallen auch Mobbingvorwürfe. Und Sie wissen, nicht alles, was man mit Mobbing benennt, ist wirklich Mobbing. Es ist ein Begriff, der leider heute inflationär verwendet wird. Leidet aber jemand unter Mobbing, ist es ganz schwierig. Doch Mobbing oder nicht, Poitera ist eine Anlaufstelle, weil wir sagen, bevor die Arbeit darunter leidet, soll man intervenieren können. Finanzielle Probleme sind ein wichtiges Thema bei Poitera. Wir machen Schuldensanierungen, Budgetberatungen und schauen, dass auch Lohnvorschuss vermieden werden können, weil sie nur eine ganz kurzfristige Lösung sind. Bei gesundheitlichen Schwierigkeiten ist das Case Management ein wichtiges Thema, aber wir sind auch schon dort, wo die Leute körperliche Symptome haben, bevor sie krank sind, eine Anlaufstelle. 95% von allen Leuten, die zu Poitera kommen, sind nicht krank, aber stark belastet und das erzeugt Folgekosten. Alle Angestellten bei Poitera haben auch eine Ausbildung von Debriefing und sind zuständig, wenn traumatisierende Ereignisse eintreten, dass wir dann eine Anlaufstelle sind. Und das Thema Massenentlassung ist auch ein Thema, das uns immer wieder beschäftigt. Dann sind wir Anlaufstelle in unterschiedlichsten Funktionen, wo man uns beiziehen kann. Doch jetzt an dieser Stelle möchte ich gerne, mein Name ist Katja Mückler, ich bin Geschäftsleiterin von Poitera, überleiten zu unseren Podiumsgästen und ich begrüße Sie ganz herzlich. Schweiz. Als erstes in der Mitte stelle ich Ihnen vor Jacqueline Rohrbach. Sie ist Juristin und in dieser Funktion in einer internationalen Anwaltskanzlei und im Justizdepartement vom Kanton Basel-Stadt tätig war. Dann 13 Jahre im Ausland, zuerst als Juristin in Manila, anschliessend als Personalfachfrau in Hongkong und in China. Seit 3,5 Jahren willkommen zurück in der Schweiz, wo sie erneut im HR tätig ist, mit dem Fokus im Arbeitsrecht und auch viel Erfahrung, leider muss man sagen, im Umgang mit Massenentlassungen hat können oder müssen sammeln. Willkommen auch Sie, Herr Spindler. Schön, dass Sie da sind als Betroffener von einer Massenentlassung und das im Alter von 60 Jahren. Heute zum Glück wieder integriert im Erwerbsprozess. Als Techniker und Betriebsökonom sind auch Sie längere Jahre in Südafrika gewesen, in Unternehmen im Bereich Maschinenbau. Dann weiter im Ausland, 15 Jahre nämlich weltweit im Verkauf von verfahrenstechnischen Anlagen. Zurück in der Schweiz ein bisschen länger. Sind Sie in international tätigen Firmen stets auf der Kaderstufe tätig gewesen und heute sind Sie Geschäftsleiter von einer Firma in der Aluminiumbranche. Und als dritte Person, ich rede dich per Du an, weil wir uns kennen von Proitera als langjährige Beraterin. Du bist Sozialarbeiterin gewesen, Bernadette Bühler, zuerst beim Sozialamt bei der Stadt Zürich, erneut Stadt Zürich. Seit 19 Jahren, also eine langjährige, erfahrene Expertin in der betrieblichen Sozialberatung. Zuerst intern bei einem nationalen Konzern, dann als externe Beraterin, aber auch als versierte Seminarleiterin und seit 10 Jahren auch als Geschäftsstellenleiterin von Proitera in der Region Zürich. Du hast diverse Zusatzausbildungen, unter anderem in Supervision, Organisationsberatung und therapeutische Ausbildungen. So, und ich werde gerade einsteigen mit meiner ersten Frage. Dann werden wir ein paar Fragerunden weitermachen. Und mich freut es, wenn auch Sie aus dem Publikum können sich mit Fragen beteiligen. Da hinten ist Frau Ennar nachher, die Ihnen das Mikrofon dort umreichen, damit Sie die Fragen beantwortet haben, die von Interesse sind. Frau Rohrbach, das Management entscheidet, in unserem Betrieb wird eine Abteilung geschlossen. Was passiert denn? Wie muss man sich einen Entlassungsprozess vorstellen?
Ja, zuerst muss man versuchen, die Ruhe zu fahren und alle wichtigen Leute, die in diesem Entscheidungsprozess involviert sind, an den Tisch zu holen. Seitens HR übernimmt man wie in einem Projektmanagementprozess häufig die Leitung und tut die einzelnen Schritte der Ankündigung, ich mache wie ein Drehbuch, das festlegen, tut es mit der Linie besprechen, bevor überhaupt Leute orientiert werden. Dann werden Sozialpartner ins Boot geholt, wir holen die Sozialberatung ans Boot holen und je nachdem Sozialplan ausarbeiten. Das ist wirklich ein sehr strukturierter Prozess.
Sie sind heute eine erfahrene Frau bei Entlassungsprozess. Ich habe es vorher schon gesagt, kann man das lernen?
Ja, es gibt da keine Schulung. Ich glaube, das sind verschiedene Aspekte, die reinkommen. Gewisse Sachen kann man sich aneignen. Da gibt es die rechtliche Seite, wo Vorschriften müssen eingehalten werden. Denn, wie ich vorher schon erwähnt habe, Projektmanagement, dass einem da sicherlich hilft, so einen Prozess zu planen und sauber durchzuführen. Und dann sicherlich auch Coaching, die emotionale Seite, dass man da sich gewisse Fähigkeiten aneignen kann, die einem hilft, durch so einen Prozess durchzugehen. Aber es gibt nicht das eine Rezept. Ich denke, mit jedem Mal, wo man durch so einen Prozess durchgeht, lernt man ein bisschen mehr dazu. Ich denke, sicherlich das Abstimmen, man muss das nicht allein machen, sondern wirklich wichtige Leute auch an Bord holen. Sehr gut, ja.
Sie haben die betriebliche Sozialberatung erwähnt. Bernadette Bühler, du bist schon beteiligt gewesen an diesen Massenentlassungen. In welcher Funktion? Warum braucht es das überhaupt?
Also bei diesen Entlassungen, wo ich dabei war, bin ich in erster Linie dabei, um die Leute aufzufahren. Also die Emotionen, die einen sind ganz still, sind geschockt. die anderen rufen lauthals aus, ja, sieht wieder, 50% uns trifft es, wir sind alles Ausländer, es hat nur zwei Schweizer Namen. Also die Emotionen aufzufahren, die dort gerade kommen. Dann gibt es aber verschiedene Massenentlassungen erlebt, wo ich zum Beispiel vorher schon einbezogen worden bin, wo ich etwas zum Sozialplan sagen konnte. In einer Firma hatte ich sogar ein Vetorecht mit der Liste. Also ich habe gesehen, wer drauf ist. Ich durfte dort dazu auch Stellung nehmen. Also es kommt ein bisschen darauf an, wie ich das eingebunden bin.
Jetzt zu Ihnen, Herr Spindler. Sie sind Opfer von einem Entlassungsprozess und mussten gehen. Sie können Sie etwas sagen? Haben Sie den Eindruck gehabt, dass Ihr Unternehmen dort mal sorgfältig umgegangen ist im Vorfeld mit dem Entlassungsprozess?
Ich glaube überhaupt nicht, weil im Vordergrund ist rein die ökonomische Situation gesehen. Die Firma hat gesagt, es geht uns nicht gut, wir müssen eine Massenentlassung machen. Ob die sozialverträglich ist oder nicht, hat eigentlich das Management jetzt auch im Rückblick gesehen, nicht interessiert.
Was ist das Schwierigste für Sie in diesem Entlassungsprozess?
Das Schwierigste ist, glaube ich, dass als Arbeitnehmer, dass natürlich niemand auf so etwas vorbereitet ist. Und jetzt, wie ich es persönlich erlebt habe, wie das Management durchgezogen hat, ist also sehr fragwürdig gewesen. Und alle, die dann gehen mussten, es waren 20% von der Belegschaft, die sind einfach alleine im Schilf gestanden. Und Sie können sich etwa vorstellen, wie die Leute etwa reagiert haben darauf.
Sie kennen, wie Sie mir gesagt haben im Vorgespräch, die Betreiber Sozialberatung von einer früheren Firma. Damals in dem Unternehmen, wo Sie entlohnt worden sind, hat es das nicht gegeben. Hätten Sie sich das gewünscht?
Ich hätte mir das sehr gewünscht. Ich habe das auch am Anfang, wo kommuniziert worden ist, dass es eine Massenentlassung gibt, habe ich das auch vorgeschlagen. Man soll jemanden beiziehen, der auch das Menschliche, also jetzt eine betriebliche Sozialberatung, die das abdeckt. Und dann hat man dann gefunden, ja nein, das brauchen wir nicht, oder? Das ist schon gut, das ist jetzt halt einfach so. Und das ist schon ganz, ganz schwierig gewesen.
Bernadette Bühler, wenn eine Firma anruft und sagt, es ist eine Entlassung in einer Woche, was ist denn die Antwort, wenn man fragt, könnt ihr vorbeikommen?
Ja, also ich denke, ich sage zu, das ist das Erste. Und dann probiere ich natürlich herauszufinden, was ist noch machbar, also kann ich noch irgendwo Einfluss nehmen. Und ganz toll ist, wenn man zum Beispiel sagen kann, das wäre der Beginn von einer Zusammenarbeit mit Proitera zusammen, also dass wir dann die Leute auch länger begleiten, vielleicht dann mit der Firma sogar einen Auftrag haben für eine weitere Zusammenarbeit. Aber machen tue ich es auf jeden Fall, das ist klar.
Ich möchte an dieser Stelle einen Gump machen zum Thema Sozialplan. Vielleicht geht es Ihnen so wie mir am Anfang, wenn man gesagt hat, die Firma hat eine Massenentlassung und man hat einen Sozialplan, hat es einem so irgendwie ein bisschen beruhigt. Doch ist das das Wundermittel, Frau Rohrbach? Und was ist das genau, so ein Sozialplan?
Ein Wundermittel ist es nicht, aber es ist ein Mittel, um die schwierige Situation der direkt betroffenen Mitarbeiter ein bisschen abzufedern. Der Sozialplan, der bei uns erstellt worden ist, ist der Hauptzweck, der Hauptfokus im betroffenen Mitarbeiter, die Wiedereingliederung und die Suche nach einem neuen Job zu erleichtern und wirklich das Ziel, dass die Person eine neue Tätigkeit, entweder intern oder extern, findet. Und der zweite Aspekt vom Sozialplan ist auch eine finanzielle Unterstützung, emotionale Unterstützung für den betroffenen Mitarbeiter, um die finanziellen Folgen vor allem auch von deren Entlassung ein bisschen zu mildern.
Es ist ja das immer so ein bisschen ein schwieriger Punkt. Man kommuniziert, es gibt eine Entlassung in deren Abteilung. Die Leute, die fit sind, sehr fähig, die man nicht verlieren will in erster Linie. Die finden aber auch am schnellsten wieder eine Arbeit. Kann der Sozialplan etwas bewirken, dass sie nicht als Erste abspringen? In der Regel laufen ja noch Verträge in den Firmen, gewisse Verpflichtungen hat man. Man kann ja nicht einfach sagen, es ist totgelaufen, es macht nichts, wenn man die Firma schließt. Jetzt.
Ja, zum Teil kann man da vielleicht verhindern, dass die Leute früher gehen. Auf der anderen Seite ist sich natürlich jeder Mitarbeiter in diesem Moment selber am nächsten. Man muss den Leuten auch, also wirklich der Fokus ist, wie ich gesagt habe, dass man den Mitarbeiter unterstützt, neue Tätigkeit suchen. Und das ist dann schwierig, also wir hätten dann einen Interessenskonflikt sehr häufig, also man kann niemand binden. Indem, dass man vielleicht eine finanzielle Unterstützung anbietet, hat jemand vielleicht ein bisschen länger Zeit, sich einen geeigneten Job zu suchen und durch das auch länger die Arbeitstätigkeit dem Arbeitgeber anzubieten.
Dann gibt es noch so einen zweiten Begriff, den Sie wahrscheinlich kennen im Zusammenhang mit Massenentlassungen. Das ist der Begriff Konsultationsverfahren. Herr Spindler, Sie sind ja in einer doppelten Loyalität gewesen. Auf der einen Seite als Abteilungsleiter haben Sie Leute in der Abteilung müssen begleiten, die entlassen worden sind. Und Sie selber haben ja auch gewusst, in einem gewissen Zeitpunkt, Sie werden treffen, nach dem Motto, wie Sie mir gesagt haben, last in, first out. Das Konsultationsverfahren, haben Sie das gehabt und wie haben Sie das erlebt? Was ist das genau?
Das Konsultationsverfahren hat allen, der ganzen Belegschaft, riesige Hoffnungen gemacht. Und in dem Sinn, weil ich muss vielleicht ein bisschen vorgreifen. Das Management hat informiert, alle ganze Belegschaft zusammengenommen, sind etwas über 100 Leute gewesen, gesagt, hört, wir müssen Entlassungen vornehmen, aus den und den ökonomischen Gründen, und das werden rund 20% sein. Aufgrund von dem, wir haben aber nicht gesagt, wer und nach welchem System und so, und haben gesagt, wir die etwa in 10, 14 Tagen die wir informieren. Wir müssen dann auch noch diskutieren, ob es einen Sozialplan gibt, bla bla. Das haben sie alles im Vorfeld nicht geklärt. Dann ist die Gewerkschaft reingekommen, die Unia, und hat dann aus Sicht vom Arbeitnehmer haben sie sich dann ein bisschen sehr auf die Seite vom Management gestellt. Aber jetzt zurück zum Konsultationsverfahren. Es hat dann ein Konsultationsverfahren gegeben, dem das Management gesagt hat, die doch Vorschläge bringen, wie man die 20% Leute könnte verhindern, dass die entlassen werden. Aufgrund von dem hat es also eine Arbeitsgruppe gegeben, das sind rund 20, 25 Leute gewesen, die sich täglich nach dem Feuer oben getroffen hat, um Vorschläge auszuarbeiten, wie man könnte die 20% oder auch nur einen Teil von den 20% retten. Und ich sage Ihnen, das sind geniale Ideen kommen, super Vorschläge etc. Das haben wir zusammengefasst und dann nach rund 10 Tagen hat man dann das abgegeben. Die Quintessenz davon war, dass das Management dann zu jedem Punkt geht nicht, wenn wir nicht, können wir nicht. Also es war ein Abschmettern von A bis Z und das war im Nachhinein total unfair gewesen. Und ich habe mich dann auch gefragt, bringt denn so ein Konsultationsverfahren, bringt denn das überhaupt etwas? Warum tut man die Leute eigentlich blogen? Also ich war auch einer von diesen Blogten, um sich da wirklich einzusetzen, die Loyalität und so, hat wirklich die Ordnung, wir haben die Bude wollen 100% retten, also einfach der Teil, wo wir so gehen, und am Schluss ist dann einfach gerade gar nichts gewesen. Dann ist der Punkt mit dem Sozialplan gekommen. Wir haben einen Sozialplan, wir können aber noch nicht sagen, wie der funktioniert. Nach 14 Tagen hat es wieder alle zusammengekommen. Dann haben sie gesagt, also 20% müssen gehen. Die Punkte haben wir schon informiert, das können wir nicht umsetzen. Sozialplan sieht so aus. Jeder Arbeitnehmer kommt pro Monat, den er geschafft hat, kommt 50 Franken über. Jetzt ist das aber so gewesen, Sie haben es schon erwähnt, es war last in, first out gewesen. Also der längste, der dort war, Das sind etwa so 5-6 Jahre gewesen. Also das hat dann im Jahr, einem Jahr dort geschafft, hat es nicht einmal ganz 1'000 Franken gegeben. Daraus heraus hat es dann leider Leute gegeben, die gefunden haben, das schenke ich denen nicht, oder? Und haben, wo dann die Kündigungen ausgesprochen worden sind, auf das komme ich dann noch, haben dann gesagt, das schenke ich denen nicht. Ich nehme den nächsten Job nicht an, weil sie haben müssen bleiben. Kündigungsfrist, die 3 Monate oder 4 Monate, haben sie müssen bleiben und erst dann haben sie das Geld gekriegt. Wenn sie vorher einen Job gekriegt haben, gegangen, ist der Sozialbahn ist dann also verfallen. Ich weiss nicht, wie machen Sie denn das?
Wenn der Sozialplan, der bei uns aufgestellt worden ist, die Leute, die vor dem Arbeitsende, Vertragsende selber kündigen, die haben keinen Anspruch mehr auf die Sozialplanleistungen. Also sprich, ja, jemand muss bis zum Ende dann bleiben, damit er den Anspruch hat und dann nicht verwirkt. Ja.
Aber ich habe dann erlebt, dass Leute eigentlich gute Jobs nicht angenommen haben, um der Firma vermeintlich einen auszuwischen und gesagt, auf diesen Stutz kann ich nicht verzichten. Schade, aber es ist auch menschlich. Darf ich noch schnell, wie die Kündigungen ausgesprochen worden sind? Es war dann so gewesen, dass man ja 2 Wochen, es ist sogar noch ein bisschen mehr gegangen, nicht gewusst hat, wer muss gehen. Wir haben einfach gesagt, immer die Zahl 20%. Und was ich dann gesagt habe, jetzt ist es so, wir gehen morgen den Leuten anrufen, die betroffen sind. Jetzt können Sie sich vorstellen, also 2 Wochen lang haben 100 Leute, jeder hat doch gesagt, ja, mich kann sie nicht treffen, oder? Ich persönlich hatte ein riesen Projekt in Indien, der Einzige, der geschafft hat, weil er gewusst hat, wie alles läuft, gesagt, mich kann das nicht bereichern, ich bin ja ein Abteilungsleiter, etc. Andere gesagt, ich mache das schon. Unmöglich, oder? Und genau am Schluss sollte ich jetzt bereichern. Die sind am... Ich frage mich dann, haben wir am Schluss dann gefragt, und vielleicht können Sie da eine Antwort geben, die Erfahrung haben. Ist das sinnvoll, einfach mal zu sagen, es gibt eine Massenentlassung? So dass jeder Angst hat, oder? Und nachher dann noch einmal in Angst hineinkommt, morgen, die wir dann informieren. Und jeder gehofft hat, bei ihm schält das Telefon nicht. Und dann hat es halt bei mir gelitten und dann habe ich gewusst, was geschält hat. Oder habe ich dann aufmiessen und dann kommt dann der nächste Aspekt, wie es dann kommuniziert worden ist. Wo ich auch jemanden, so wie Sie, Frau Bühler, gewünscht hat an der Seite vom Management, oder? Wo dann das ein bisschen abfedert, wie denn das kommuniziert worden ist.
Ich würde gerne ein Wort wiedergeben, was entgegnet Sie aufgrund von dem Statement?
Ja, also das erstaunt mich jetzt ein bisschen, was ich da höre. Auf der anderen Seite gibt es sicherlich keine ideale Art und Weise, das zu machen. Aber ich denke, es gibt bessere und schlechtere Arten, so einen Prozess durchzuführen. Wir haben uns entschieden, dass das wirklich unter dem Deckel bleibt, dass seitens von Arbeitgeber nicht kommuniziert wird bis zum Tag X und dort zuerst die Direktbetroffenen informiert werden, dann die Leute, die in der Nähe sind, in der gleichen Abteilung arbeiten und dann erst später, wo die Leute, die direkt betroffen sind, also wir haben auch persönlich informiert, also nicht per Telefon, wir haben auch vornherein abgeklärt, dass jetzt zwar Leute, die krank sind oder in den Ferien sind, die haben wir dann müssen per Telefon informieren, aber wir haben das so geplant, dass es eben persönlich gemacht wird. Klar, für eine Betroffene ist es immer noch ein Schock und die Emotionen kommen auf, aber meiner Erfahrung nach ist das ein besseres Vorgehen. Und die Leute haben dann, also die Allgemeinheit ist nachher schon geschockt, wenn sie gehört, wir müssen Leute entlassen, aber die Verunsicherung vor dem Tag X, was bekannt gegeben wird, die ist geringer. Und ich denke, von meiner Erfahrung her ist es besser, wenn man das nicht im Vornherein ankündigt, dass so und so viele Leute werden entlassen werden und dann nachher die Wartefrist kommt.
Das sehe ich genau gleich. Also ich denke, so wie es bei euch gelaufen ist, das habe ich ja mitbekommen, auch wenn ihr sagt, es gibt nicht das... Diese Lösung gibt es vielleicht nicht, aber für mich ist das die beste. Ich habe die ein paar Mal erlebt, nicht nur bei euch, auch an anderen Orten, wenn es die Leute nicht wissen. Also das Schlimmste, was ich zum Glück nicht erlebt habe, weil mich hat man gar nicht beizogen, aber meine Freundin ist betroffen gewesen. Da hat die Linie rausgegeben, wer innerhalb vom Morgen ein Mail bekommt vom HR, sei der betroffen und wir bekommen ein Mail und müssen dann auf das Personalbüro dort die Kündigung unterschreiben. Und das war ein Grossraumbüro, riesig. Die Leute haben sich gut gekannt, da sind vielleicht 30 Leute drin gesessen. Und man wusste, etwa 5-6 wird es treffen. Und jedes Mal, wenn jemand aufgestanden ist, haben alle geschaut. Und wenn er wieder zurückgekommen ist, hat man sich gefragt, ist er jetzt beisnen? Ist er einen Kaffee nehmen? Oh nein, da ist ein kleiner Weiss, der hat es auch getroffen. Also, so bitte nicht. Also, das ist Horror, oder?
Wir sind schon mitten im Thema der Emotionen im Zusammenhang mit einer Massenentlassung. Ja, man hat Angst, auch im HR hören wir immer wieder von Suizidfällen. Frau Rohrbach, wie gross schätzt Sie die Gefahr ein?
Die Gefahr besteht. Das ist von Fall zu Fall abzuwägen, wie gross das ist. Und ich denke, dort ist es sehr wichtig, Zusammenarbeit mit anderen Stellen, wie zum Beispiel mit der Sozialberatung, dass man dort kann, wenn man mal einmal definiert hat, welche Mitarbeitergruppe das es trifft, dass man jeden Mitarbeiter anschaut, dass man die Linie konsultiert seitens HR. Wir haben so Stammblätter gemacht, wo wir zu jeder Person aufgeschrieben haben, was man intern weiss und ein bisschen können abschätzen, ist die Person sonst in einer schwierigen Situation, besteht eine Krankheit, ist ein Partner rum, wie ist das soziale Netzwerk. Wir haben uns abgesprochen mit der Sozialberatung, obwohl da aus Datenschutzgründen eigentlich eine Schwiegerpflicht besteht, aber nichtsdestotrotz hätten können die Sozialberatung uns irgendwie eine gewisse Information geben, wenn sie das Gefühl haben, da ist bereits eine Gefährdung da, die wir nicht gewusst haben. Weiter haben wir auch für einen Tag, wo wir eine grosse Entlassung müssen bekannt geben haben, ich kann das Risiko nie voll abschätzen, haben wir als Sicherheitsleute vor Ort gehabt, die dann hätten können eingreifen können, falls jemand sich selber oder andere, die anwesend waren, gefährdet hätte.
Ja. Wie sieht das aus Ihrer Sicht aus?
Ich sehe es ähnlich. Ich denke nicht, dass die Gefahr viel grösser ist bei einer Massenentlassung. Ich denke, wenn jemand suizidal ist, ist vorher schon etwas gewesen. Also das kommt nicht aus dem Nichts raus, ganz selten. Und wenn ich die Leute kenne, dann kann ich auch ein bisschen Hinweise machen. Und das ist auch schon passiert. Jemand, wo ich eben den so mit meinem Veto konnte, ab der Liste nehmen, weil ich dort wirklich grosse Gefahr gesehen habe. Aber sonst denke ich, ist wahrscheinlich nicht grösser wie im normalen Leben noch.
Um darauf hinweisen, wo kritische Momente sind, auch in der Persönlichkeit der Leute, das bedingt ja, dass die Betreibersozialberatung bereits vor dem Massenentlassungsprozess etabliert ist im Unternehmen und nicht einfach nach abgeschlossenem Prozess wieder wird ausgelagert werden. Ist das auch deine Erfahrung?
Ja, auf jeden Fall. Also es bringt einen grossen Vorteil, oder?
Ja. Herr Spindler, Emotionen. Wie haben Sie die Emotionen erlebt bei sich selber und bei den Arbeitskollegen?
Also die Emotionen sind ein grosses Thema bei den Betroffenen, das ist klar. Ich war einfach persönlich massivst enttäuscht. Das war schon mal der erste Moment. Die Enttäuschungen nehmen zu, weil Sie müssen sich vorstellen, ich war kurz vor dem 60. gewesen. Ich musste dann aufs RAF müssen. Das ist ja unser Weg, oder, zum RAF. Und dort sagt Ihnen dann der RAF-Berater, ja, also in Ihrem Alter müssen Sie sich keine grossen Hoffnungen mehr machen. Das ist dann noch ein oben drauf, oder? Aber das ist jetzt nicht das Thema, das RAF. Aber die Emotionen, das ist, ich glaube, das wird nie, oder ich behaupte jetzt einmal, nie auf die Waage gelegen hat, was machen wir, wenn die Leute so oder so reagieren, also von den 20, die wir so gehen haben, Aussagen wie «Ich verschiesse», oder? Also Management, «Ich bringe um», «Ich überfahre», «Ich schlage zusammen», «Was mache ich jetzt?» und «Ich bringe mich selber um». Also da hat es dann massive Aussagen und alle haben dann irgendwie so gemacht und gesagt, «Mach kein Seich», und dann hat es es gehabt. Also es ist nichts von dem ist aufgefangen worden.
An dieser Stelle möchte ich gerne zu Ihnen überleiten. Die Emilia Enar, Beraterin Poitra in der Westschweiz, wird Ihnen das Mikrofon bringen. Was bewegt Sie, was beschäftigt Sie? Stellen Sie doch den Expertinnen und Experten Ihre Fragen.
Herr Spindler, mich würde interessieren, in Ihrem Abbauszenario, welche Rolle das HR gespielt hat. Hat es überhaupt einen HR-Leiter gegeben, einen Verantwortlichen, oder hat er nur das Management begleitet und abgewickelt?
In unserem Fall ist es so gesehen, dass HR einfach Papier vorbereitet hat. Das HR hat keine aktive Rolle eingenommen. Im Gespräch, in der Kommunikation, so ist alles direkt über das Management gelaufen. Und von der Struktur her ist das Management eben, also das HR, nicht Teil vom Management gewesen. Wenn das Ihre Frage beantwortet.
Ich habe noch mal eine Frage, und zwar an Frau Rohrbach. Wir haben über das Konsultativverfahren geredet. Und das ist ein pflichtiger Teil, den Sie müssen durchführen müssen, den müssen Sie auch kommunizieren. Und das ist ja dann immer die Schwierigkeit, wie viel sagt man, wen sagt man es. Und dann gehen Sie in ein Konsultativverfahren. Und die Leute haben nach 2-3 Wochen die Zeit, um den Gedanken zu kneten, durchzuspielen, obwohl man eigentlich im Management bereits weiss, an dieser Verlagerung oder an dieser Abbaumassnahme führt eigentlich kein Weg vorbei. Wie sehen Sie das als Juristin?
Ich denke, es ist wichtig, dass die Frist eingehalten wird und dass man wirklich genug Zeit gibt. Dass man da, wir haben das über eine interne Mitarbeitervertretung gemacht, haben die abgeholt im Vornherein und da hat es verschiedene Gespräche nachher gegeben. Und das ist auf der einen Seite ja klar, man hat mal entschieden, wie viele Leute abgebaut werden. Gesichter zu den Leuten, das ist noch nicht klar gewesen. Also, mir hat noch nicht gesagt, du bist es. Also, es hat wirklich Verhandlungsspielraum gegeben. Das Gleiche noch beim, also, zuvor beim Sozialplan. Wir haben das am Anfang gleichzeitig gemacht. Der Sozialplan ist fertig ausgearbeitet worden. Und wir haben bekannt gegeben, dass es dann so und so viele Leute wird bereichen. Wir haben das aber können wirklich intern in einem kleinen Rahmen behalten. Und die Leute haben auch, wir haben sie gebeten, das sehr vertraulich zu behandeln. Und das ist möglich gewesen. Ich denke, wichtig ist halt wirklich, dass man das Gespräch sucht und versucht, den betroffenen Leuten, die nachher, bei uns war es ein kleiner Kreis von eingeweihten Leuten, dass die sich wirklich an die Stillschweigepflicht noch erhalten, um eben nicht noch mehr Verunsicherung zu schaffen. Ja. Also genug Zeit einplanen, ich denke, das ist ganz wichtig und genug Zeit nehmen für die Gespräche. Ja.
Darf ich noch etwas sagen? Es hat ja immer noch zwei Seiten. Es sind die zurückbleiben und die gehen. Mhm. Was machen die zurückbleiben? Und das ist auch noch, ich denke, das ist für die auch nicht ganz einfach. Bei uns, also bei meiner Betroffenheit, war es so gewesen, dass wir nicht unmittelbar noch freigestellt worden sind. Das heisst, wenn alle ihre Zeit noch müssen fertig machen, gemäss Vertrag, abzüglich Ferien. Und dann hat es also schon kuriose Situationen gegeben. Die dort gewesen sind, ich zum Beispiel als Abteilungsleiter, wenn mir dann einer sagt, ja komm, erzähl doch du, oder? Du gehst ja dann. Also das war dann wieder ein Stich mehr ins Herzen und so. Und man hat sich ja dann immer noch bis am Schluss irgendwie solidarisch gefühlt und loyal gegenüber dem Arbeitgeber. Aber wie gehen Sie um mit denen, die zurückbleiben?
So, da habe ich auch etwas Absurdes mal erlebt. Man hat gewusst, aus einer Abteilung werden etwa 3-4 Unterabteilungen geschlossen. Und man hat die Abteilungsleiterinnen, das sind Frauen, die hat man miteinander informiert. Und dann haben also etwa 7 können bleiben und 4 mussten gehen. Dann ihre Abteilungen sind geschlossen worden. Wir von der Sozialberatung sind dann mit den Abteilungsleiterinnen in ihre Abteilungen, gehen ihre rund 50 Leute nochmal informieren, was passiert ist. Aber solange die 11 Frauen untereinander waren, haben die Survivors, die überleben, die 7, die sind in Tränen ausgebrochen. Wahrscheinlich vor Erleichterung, dass sie es nicht bereicht. Und die betroffen sind, sind nebenan gestanden und sind eigentlich fast verrückt worden und gesagt, warum fährst du eigentlich heulen? Du kannst ja bleiben, oder? Ich müsste ja rennen, ich muss gehen. Also ich finde es ganz wichtig, dass man die Betroffenen und Survivors sehr schnell trennt. Also die nicht lange zusammenbleiben am Tag von dieser Massenentlassung, dass man sie sofort trennt und dass beide begleitet werden. Also Survivors, vielleicht jemand anders aus der Sozialberatung, sich um die kümmert und um die Betroffenen. Aber dass man die nicht zusammenlässt.
Es ist fast Ironie des Schicksals, dass jetzt in dem Moment 2 Beraterinnen von Poitra bei einer Massenentlassung, ein ganzer Standort wird geschlossen, dabei sind. Und im Vorfeld von dieser Vorbereitung ist gesagt worden, dass das Lügen, wie sie es genannt haben, sie haben das Wissen, es ändert sich etwas, man tut die Leute nicht mehr anstellen oder nur noch temporär, das war fast nicht mehr auszuhalten gewesen. Haben Sie auch so Erfahrungen gemacht, Frau Rohrbach? Oder wie heben Sie sich Sorge in so einem Prozess?
Ja, das ist ein, ich denke, auf mich der schwierigste Aspekt von dem ganzen Entlassungsprozess, der Umgang mit den Emotionen. Wir haben das viel im Voraus gewusst und hätte es den Leuten aber nicht können sagen. Wir hätten die Leute gesehen und dann mit ihnen zusammenarbeiten müssen. Ganz, ganz schwierig. Das sind zum einen die Antizipation, was ist mit den betroffenen Mitarbeitern, die wissen das noch nicht, mit ein schlechtes Gewissen. Dann die Linien, die Vorgesetzten, die auch mit diesen Prozessen eigentlich am liebsten nichts möchten zu tun haben und da sehr stark emotional können reagieren. Also da hat man die Linien und dann die eigenen Emotionen, wo also je näher das es kommt, desto schwieriger wird. Also das ist, ja, da muss man schon schauen, dass man sich da kann abgrenzen im Sinn von, ja, versucht je nachdem mal irgendwie ein Sounding Board zu haben oder eben je nachdem mal professionelle Unterstützung zu suchen.
Ist nicht auch so, dass man vor allem im Fokus die Mitarbeitenden, die Betroffenen und Survivors hat und fast vergisst, dass man selber ja auch ein Teil ist davon und dass man unter den Leuten, die sich austauschen und die Entlassung durchziehen, auch vermehrt sollte können austauschen und das im Fokus haben?
Ja, also das denke ich ist ganz, ganz wichtig. Wir haben das auch so gemacht, dass wir nachdem, wo wir bei uns Abteilungsleiter von den betroffenen Personen involviert haben, sind wir mal einen Tag offside gegangen und haben das ganze Drehbuch zusammen besprochen, haben die Stammblätter noch einmal angeschaut, dass der Prozess würde das nicht besser, aber es können auch Ängste und Erwartungen oder Unsicherheiten können angesprochen werden. Wir haben das auch geübt, wie man die Präsentationen macht, wie sage ich es den Leuten, wie gehe ich mit dem um. Wir haben nachher auch untereinander geübt, wie man so ein Gespräch führt. Das Kündigungsgespräch, das nachher durch das operative HR und die Linie geführt worden ist. Also wieder einer von den Teilen von diesem Prozess. Also wir haben das wirklich durchgespielt. Und ich denke, das hat vor allem an der Linie nachher irgendwie die nötige also Sicherheit oder eine Bestätigung gegeben, dass sie das können, dass das möglich ist.
Gibt es Fragen von Ihrer Seite noch?
Herr Spindler, was sind aus Ihrer Sicht die 3 wichtigsten Punkte gewesen, Sie als Betroffene, die eingehalten wurden oder die Sie vermisst haben?
Die 3 wichtigsten Punkte, die Sie vermisst haben oder nicht eingehalten worden sind?
Der wichtigste Punkt. Ich denke, rechtlich, oder? Wenn wir jetzt das rechtlich anschauen, ist alles eingehalten worden. Man hat die Gewerkschaft beizogen, man hat einen Sozialplan gemacht, Man hat informiert. Aber ich glaube, der wichtigste Punkt, wo zu wenig Beachtung geschenkt worden ist, ist der menschliche Aspekt. Nur, was ist der richtige Weg? Das haben wir ja gerade auch vorhin gehört. Wobei, ich glaube, der beste Weg ist, wenn man niemanden entlassen muss. Das wäre ja ein Wunsch von mir, oder? Aber die heutige Wirtschaft ist leider so, dass man das dass das Wunschdenken ist, aber so die Art, man tut die Betroffenen informieren und nicht einfach einmal einen Rundumschlag machen, allen Angst machen, ich denke, das ist ein Weg, wo für die, was trifft, ist es hart. Aber ich denke, mir hat das halbe besser. Da, ich habe gewusst, ich muss gehen, das weiss, das wissen es noch nicht alle und dann noch wird informiert. Sonst kann man sich Ihnen sagen, ist alles eingehalten worden. Hat sich die Firma also nicht schulden lassen, oder? Das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt, oder?
Ich möchte auch gleich zu der Schlussrunde kommen und das, was Sie, Herr Spinner, schon beantwortet haben, auch aus Ihnen als Frage stellen. Merci vielmals. Und zwar, was ist Ihnen schmerzhaft in Erinnerung von diesen erlebten Massenentlassungen, die Ihr umgesetzt oder begleitet haben? Und was möchtet Ihr am Publikum auf den Weg geben? In der Hoffnung, dass Ihr das nie umsetzen müsst. Aber wir wissen alle, es ist besser, man ist vorbereitet und kommt vielleicht dann weniger vor, wie dass man einfach drin rasselt oder selber überholt wird.
Der schwierigste Aspekt ist, ich denke, wie für Sie, der Umgang mit den Emotionen. Der Umgang mit den Emotionen der Betroffenen. Jeder reagiert unterschiedlich. Also da muss man auf ganz viel gefasst sein. Auf Wut, auf Trauer, auf Abneigung. Dann die Emotionen von der Linie, von den Vorgesetzten, dass man die wirklich, die brauchen als Coaching. Das ist ganz, ganz wichtig. Und neben die eigenen Emotionen, dass man, ich habe es auch erlebt, dass ich am Tag von dieser Bekanntgabe wirklich gemerkt, ich werde langsam krank. Die ganze Spannung hat sich dann gelöst. Und ja, 3-4 Tage später bin ich dann tatsächlich im Bett gelegen. Also, dass man dort auch schaut, dass man mit der eigenen Energie zu Schlag kommt. Und was kann ich mitgeben auf den Weg? Eben genug Zeit einplanen, das wirklich gut durchdenken, ein Drehbuch erstellen, wo die wichtigen Beteiligten, die Linien, die Mitarbeitervertretung, Sozialpartner, wenn man ein Outplacement hat, mit diesen Leuten das abspricht und das wirklich auch durchspielt im Voraus. Also, dass man vielleicht am Tag mal einmal weggeht, wenn man die Zeit hat und die Fragen halt oder die Ängste abholt von den Leuten, die in diesem Prozess involviert sind. Und ich denke, wichtig auch, dass man für jeden Mitarbeiter sich da wirklich anschaut. Also, in was für einer Situation ist der Mitarbeiter? Was könnten mögliche Folgen sein? Und dann eben aber auch plant in der Kommunikation, wie mit diesen Survivors, wie geht man mit denen um, dass man die nicht tut, vernachlässigen.
Ich kann fast nicht mehr beifügen. Ich würde das alles unterstützen, was meine Vorrednerin und mein Vorredner gesagt hat. Ich denke, die gute und seriöse Planung, alle, wenn möglichst alle, die irgendwo mitmachen, beiziehen, dass die informiert sind vorher. Und was mir noch ein grosses Anliegen ist, dass man eben die Survivors nicht vergisst. Also, die bleiben ja da, dass die nicht Loyalität verlieren, weil man irgendwie ganz mies mit denen umgegangen ist und man entlassen hat. Also, dass man die im Boot behaltet, dass die motiviert bleiben, auch wenn es schwierig ist, die Situation. Ich denke, das sollte man nicht außer Acht lassen.
Die betriebliche Sozialberatung nimmt ja auch die Rolle von dieser Unbefangenheit mit. Was ich immer wieder so erlebe, wenn die Leute sagen, wir brauchen keine Begleitung, passen sie auf, wenn man eine Kündigung aussprechen oder eine Massenentlassung ankündigen muss, dann wird man vom Gegenüber zum Täter gestempelt. Täter sind schlechte Tröster in dem Moment. Schauen, dass es sich dort entlastet und dass es nicht zu einer Rollenvermischung kommt. Eben für das ist unter anderem auch die betriebliche Sozialberatung da. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen auf dem Podium für Ihr Mitmachen, Mitdenken, Ihre Offenheit. Ihr merkt es, es macht betroffen, das Thema. Und das ist wahrscheinlich auch wichtig, dass man die Betroffenheit in den Alltag, ins Erwerbsleben weiterbringt. Wir haben einen Stand, wo H12, hier in der Halle 6 ist, hier hinten am Ausgang. Hier hinten steht Frau Heitz als Geschäftsstellenleiterin von der Region Basel, Frau Ena, die das Mikrofon gehalten hat, Frau Bühler, Leiterin von Basel. Oder auch ich stand gern für Fragen zur Verfügung. Und ich danke Ihnen sehr, dass Sie gekommen sind und für Ihr Interesse.